Wer ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Über diese Frage möchte ich heute mit euch nachdenken, anlässlich eben, dass wir zusammen Abendmahl feiern. Denn vor kurzem wurde ich mal gefragt, warum ich eigentlich bei den Einsetzungsworten diese Warnung nicht mehr zitiere, wo es heißt, wer unwürdig das Brot nimmt oder den Kelch des Herrn trinkt. Das lasse ich seit einiger Zeit weg. Vielleicht ist es jemand aufgefallen, vielleicht auch nicht. Und so wurde ich also gefragt, weshalb ich das weglasse, diese Formulierung. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Das ist eine krasse Aussage. Warum lasse ich das weg? Es gibt zwei Gründe, weshalb ich diese Warnung weglasse. Zum einen, diese Formulierung gehört nicht zur Überlieferung der Abendmahlsworte, sondern ist eine persönliche Ergänzung von Paulus für eine ganz spezielle Situation in der Gemeinde in Korinth. Paulus schreibt in 1. Korintherbrief, Kapitel 11, einiges zum Thema Abendmahl. Konkret geht es um die Abendmahlspraxis der Gemeinde in Korinth. Und in diesem Zusammenhang zitiert er die Überlieferung, wo er sagt, das habe ich vom Herrn empfangen. Und das sind dann diese bekannten Einsetzungsworte. Ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die habe ich euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Das ist die Überlieferung, die Paulus hier zitiert. Und dann kommt von Paulus eine spezielle Ergänzung für diese ganz konkrete Situation in Korinth. Nämlich, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Und das ist der erste Grund, weshalb ich diese Formulierung bei der Einsetzung des Abendmahls nicht mehr verwende, weil sie gehört nicht zur Überlieferung. Es ist ein Nachsatz dazu. Der zweite Grund, den kann man sehr schön bei diesem Nachsatz erkennen, worum es da nämlich geht. Die Basisbibel, finde ich, übersetzt das sehr treffend und eigentlich genauer, wie es im Griechischen gemeint ist. Nämlich, da heißt es, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher trinkt. Und das entspricht der eigentlichen Bedeutung des griechischen Textes. Luther, Elberfelder und andere Übersetzungen übersetzen so, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch trinkt. Und diese Formulierung, wer unwürdig isst und trinkt, kann missverstanden werden und vor allem, sie kann verunsichern und Angst auslösen. Unwürdig kann so verstanden werden, eben im Sinne von, ich muss moralisch perfekt sein, ich darf keine Sünde haben, wenn ich zum Abendmahl muss. Und ja, wer kann dann noch zum Abendmahl gehen, wenn wir da mal ganz ehrlich sind? Diese Formulierung, wer unwürdig das Brot isst oder den Kelch trinkt, kann also Menschen Angst machen und vom Abendmahl abhalten. Bin ich würdig genug, um am Abendmahl teilzunehmen? Was ist, wenn ich es unwürdig nehme, wie es hier heißt? Dann mache ich mich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Habe ich mich vielleicht schon irgendwann bei einem Abendmahl am Leib und am Blut des Herrn versündigt? Geht es mir deshalb so schlecht? Denn Paulus schreibt interessanterweise weiter, und das ist schon eine krasse Aussage, das ist auch der Grund, also weil Leute unwürdig teilgenommen haben oder in unwürdiger Weise, genauer gesagt, sagt er, das ist der Grund, weshalb etliche von euch schwach sind und krank und manche sind schon gestorben. Das kann Angst machen und diese nicht ganz korrekte Formulierung kann also Menschen verunsichern, weil sie es falsch verstehen, was eigentlich damit gemeint ist, mit dieser unwürdigen Weise. Wer ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Wer sich seiner Sünden bewusst ist und wer weiß, dass er Vergebung braucht? Das Abendmahl ist ein Mahl für Sünder. Jesus saß beim ersten Abendmahl, wir haben es vorhin gesehen, diese Bilder, das ist sehr eindrücklich, wie die da zusammen sitzen. Das war ein Mahl für Sünder. Und von daher übersetzt die Basisbibel im richtigen Sinne, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Es geht also nicht darum, dass jemand unwürdig isst, sondern es geht um eine unwürdige Haltung, in der man am Abendmahl teilnimmt. Was meint Was Paulus damit meint, mit dieser unwürdigen Haltung, das ergibt sich aus dem Zusammenhang. Und den möchte ich jetzt zusammen mit euch lesen. Da wird das deutlich, was diese unwürdige Haltung eigentlich meint. 1. Korinther 11, 17 bis 34. Da schreibt Paulus, aber da ist noch eine Sache, zu der ich euch Anweisungen geben muss. Dabei kann ich euch nicht loben. Denn ihr kommt nicht so zusammen, dass es gut für die Gemeinde ist. Vielmehr schadet es ihr. Zunächst höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, gibt es verschiedene Gruppen. Zum Teil glaube ich das auch. Es kann ja gar nicht anders sein, als dass es verschiedene Parteiungen bei euch gibt. Nur so zeigt sich, wer von euch sich bewährt. Wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts zu tun mit dem vom Herrn eingesetzten Mahl. Denn wenn es ans Essen geht, hält jeder sein eigenes Mahl. So ist der eine hungrig, der andere aber betrunken. Habt ihr etwa keine Häuser, in denen ihr essen oder trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die herabsetzen, die nichts haben? Was soll ich zu euch sagen? Soll ich euch dafür etwa noch loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die habe ich an euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot, er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tu das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tu das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Wer aber auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst überprüfen. Erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn bei diesem Essen und Trinken geht es um den Leib des Herrn. Wer das nicht beachtet, spricht sich beim Essen und Trinken selbst das Urteil. Das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar verstorben. Würden wir uns selbst richtig prüfen, dann müsste der Herr nicht über uns richten. Sein Urteil dient dazu, uns zurechtzuweisen. Damit verhindert er, dass wir zusammen in dieser Welt endgültig verurteilt werden. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, gebe ich euch diese Anweisung. Wartet aufeinander, wenn ihr zum Essen zusammenkommt. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen. Dann kann eure Zusammenkunft nicht zu eurer Verurteilung führen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Das ist so der Gesamtzusammenhang, was Paulus zum Abendmahl für die Gemeinde in Korinth schreibt. Und Paulus erwähnt hier zwei Dinge, die der Gemeinde schaden. Das sind zum einen Spaltungen und Parteiungen in der Gemeinde und zum anderen geht es um ein egoistisches und respektloses Verhalten beim Abendmahl, beim Essen vor allem. Das Herrenmahl, wie es eigentlich genannt wird in der frühen Christenheit und auch in der Bibel, war an den Anfängen der Christenheit in ein gemeinsames Abendessen integriert. Und da gab es eben in Korinth negative Auswüchse. Schauen wir uns zunächst mal den ersten Grund an, der zu einer unwürdigen Haltung beim Abendmahl führt. Das sind Spaltungen und Parteiungen in der Gemeinde. Gleich am Anfang seines Briefes deutet Paulus diese Spaltungen und Streitigkeiten schon an. Er spricht von Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde. Was jetzt die Gründe für diese Streitereien waren und diese Lagerbildungen, die sich daraus ergeben haben, das ist schwer zu sagen, ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtiger ist zu erkennen, was diese Streitigkeiten in der Gemeinde letztlich bewirken. Paulus schreibt, Christus lässt sich doch nicht zerteilen. Das ist die Folge dessen, wenn man in der Gemeinde keine Einheit hat, dann wird Christus zerteilt. Und damit lenkt Paulus den Blick auf das Verbindende, auf das Einende, nämlich auf Christus. Christus ist eins und er soll uns vereinen, wenn wir uns bei ihm zusammentreffen. Man kann zu theologischen Fragen zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Man kann theologisch unterschiedlicher Meinung sein. Auch in Gestaltungsfragen kann man unterschiedlicher Meinung sein, solange Christus die Mitte ist. Dann kann man das aushalten. Hilfreich bei Spannungen und bei Konflikten oder Streitthemen ist, wenn man in drei Ebenen unterscheidet. Es gibt Bekenntnisfragen, Es gibt Erkenntnisfragen und es gibt Gestaltungsfragen. Bekenntnisfragen, Erkenntnisfragen und Gestaltungsfragen. Bekenntnisfragen, da geht's ums Bekenntnis, da geht's um den Kern des christlichen Glaubens. Das sind wirklich die wesentlichen christlichen Grundlagen, die Bekenntnisse zu den Glaubensdingen. Auch wie sie zum Beispiel im Glaubensbekenntnis formuliert sind, im apostolischen Glaubensbekenntnis oder auch in unserem Mitgliederbekenntnis. Da geht es zum Beispiel um die Dreieinigkeit Gottes. Da geht es um den Sühnetod von Jesus. Da geht es um die Rechtfertigung allein aus Glauben. Das sind so wirklich die Basics, die Bekenntnisfragen. Und die entscheiden in der Tat über die Zugehörigkeit zur Kirche. Wer diese Fragen anders beantwortet, stellt sich außerhalb des Bekenntnisses und damit außerhalb der Kirche und der Gemeinde. Um solche Bekenntnisfragen ging es in Korinth offenbar nicht. Wohl eher um Erkenntnisfragen. Das ist die nächste Ebene. Erkenntnisfragen oder Gestaltungsfragen. Bei Erkenntnisfragen geht es darum, wie bestimmte Themen oder Bibelstellen verstanden und interpretiert werden. Und da gibt es im christlichen Spektrum ja durchaus eine große Bandbreite, wie man gewisse Dinge interpretieren kann. Der Klassiker, kennen wir alle, ist die Taufe. Ne? Säuglingstaufe oder Glaubenstaufe. Da kann man sich schön streiten und das machen die Gläubigen schon seit Jahrhunderten. Auch beim Thema Heiliger Geist, Geistesgaben, vor allem die übernatürlichen Gaben, auch da gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Und das ist auch ein Thema, was ja bei uns in der Gemeinde präsent ist. Wie halten wir das mit diesen übernatürlichen Geistesgaben? Über solche Fragen kann man diskutieren, unterschiedlicher Meinung sein, aber sie dürfen die Einheit der Gemeinde nicht zerstören. Und das gilt auch für Gestaltungsfragen. Das wäre dann die dritte Ebene. Da geht es dann um Musik, Lobpreis, Gottesdienstgestaltung, so eher so Formdinge. Hilfreich ist, finde ich, schon mal, dass wir die verschiedenen Ebenen unterscheiden und schauen, worum geht's hier eigentlich? Geht's um ein Bekenntnis? Das ist sehr relevant. Geht's um Erkenntnisfragen? Da kann man so oder so. Oder geht's um Gestaltungsdinge? Um Stilfragen? In Korinth ging's offenbar um Erkenntnisfragen oder vielleicht auch nur um Gestaltungsfragen. Wir wissen es nicht. Sehr interessant, was in Korinth war. Man hat es an Personen festgemacht. Da gab es die Anhänger von Paulus. Dann gab es die Anhänger von Apollos, das war der Nachfolger von Paulus. Und da gab es die Anhänger von Petrus. Und das führte in der Gemeinde zu unterschiedlichen Lagern. Und das kommt uns auch irgendwie bekannt vor, dass das an Personen festgemacht wird. Paulus verwendet hier jetzt zwei interessante Begriffe, die Basisbibel wiederum nicht so gut darstellt. Nämlich, ich nehme es mal aus der Elberfelder, Spaltungen und Parteiungen. Diese beiden Begriffe beschreiben die Folgen, was dabei rauskommt, wenn man sich über Erkenntnisfragen streitet. Und da gibt es unterschiedliche Nuancen, die ich mit euch anschauen möchte. Bei Parteiungen ist es so, da gibt es unterschiedliche Lager in der Gemeinde, aber man bleibt trotzdem zusammen. Das ist schon mal ganz gut, wenn man zusammenbleibt. Aber Lagerbildung ist wiederum nicht gut, schreibt Paulus. Lagerbildung, sagt Paulus, ist schädlich für die Gemeinde. Das ist nicht gut. Krasser ist es bei der Spaltung, denn da findet eine Trennung statt. Da gehen Leute raus aus der Gemeinde. Und Paulus deutet hier an, dass sich in Korinth das abzeichnet. Das ist so zu verstehen, wie da bilden sich Risse und das wird zu einer unvermeidlichen Spaltung führen, wenn ihr dem nicht Einhalt gebietet in Korinth. Beides ist also schädlich für die Gemeinde. Wenn sich aufgrund von Erkenntnisfragen Lager bilden, die sich argwöhnisch, kritisch gegenüberstehen, die nicht mehr zusammen können, die dann, bis was eigentlich das Problem war, beim Abendmahl in Gruppen zusammensitzen, damals saßen sie ja alle an einem großen Tisch, wenn man dann, da sitzen die und die haben so alle ein bisschen was gegeneinander, wenn man darüber streitet oder wenn man gar nicht mehr miteinander redet, wenn man sich distanziert und sagt, mit denen habe ich eigentlich nichts zu tun. Denn dadurch bilden sich letztendlich Risse, die dann irgendwann zu einer endgültigen Spaltung führen können. Das war das Problem in Korinth. Und jetzt schreibt Paulus etwas sehr Interessantes dazu. Es kann ja gar nicht anders sein, als dass es verschiedene Parteiungen bei euch gibt. Nur so zeigt sich, wer von euch sich bewährt. Das finde ich eine interessante Formulierung und für mich schwingt da so ein kleiner, leichter, ironischer Unterton durch. Ich will es mal erklären. Paulus meint damit, es kann ja angesichts der Konflikte, die ihr miteinander habt, gar nicht anders sein, dass es verschiedene Parteiungen gibt. Denn nur so zeigt sich, wer sich unter euch bewährt. Also anhand der Konflikte zeigt sich, wer bewährt. Und Paulus meint damit, am Umgang mit den Konflikten zeigt es sich, wer bewährt ist. Oder, man kann es auch so formulieren, am Umgang mit Konflikten zeigt sich geistliche Reife. Am Umgang mit Konflikten zeigt sich geistliche Reife, meint Paulus hier. Und damit macht Paulus deutlich, Spaltungen und Parteiungen sind ungeistliches, unreifes Verhalten. Wer unterschiedliche Erkenntnisse und Gestaltungsfragen nicht aushalten kann, wer sich abgrenzt und Lager bildet, handelt geistlich unreif, sagt Paulus damit. Geistlich reife Persönlichkeiten halten unterschiedliche Erkenntnisse und Formen in der Gemeinde aus. Sie bleiben beieinander, auch wenn sie in manchen theologischen Fragen unterschiedlicher Ansicht sind und verlassen nicht die Gemeinde. Spaltungen und Parteiungen sind geistlich unreifes Verhalten, sagt Paulus hier. Und er schreibt das durchaus mit einem gewissen ironischen Unterton. Ich zitiere mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung, da wird es noch ein bisschen deutlicher. Denn es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit sichtbar wird, wer von euch sich im Glauben bewährt. Lagerbildung, Parteiungen schaden der Gemeindeentwicklung, schreibt Paulus. Und es ist eine unwürdige Haltung beim Abendmahl, sagt er. Denn das Abendmahl verbindet uns ja in einer geradezu geistlichen, tiefen Art und Weise. Und da ist es ein Widerspruch, wenn man das in Lagern teilnimmt. In Kapitel 10, Vers 17 schreibt Paulus über das Abendmahl, es ist ein Brot, deshalb sind wir ein Leib, auch wenn wir viele sind. Denn wir alle essen von dem einen Brot. Das heißt, wir essen von dem einen Christus. Und da ist es für Paulus von daher unmöglich, in unterschiedlichen Lagern und Parteiungen am Abendmahl teilzunehmen. Das geht nicht, das ist ein Widerspruch in sich. Paulus schreibt weiter noch, wer in einer bestimmten Lagerhaltung das Abendmahl nimmt, der macht sich damit am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Der versündigt sich am Leib Jesu. Denn Jesus hat ja seinen Leib für uns gegeben. Und das verbindet uns, dieser eine Leib verbindet uns. Und deshalb kann man eigentlich diesen einen Leib nicht getrennt nehmen. Das geht nicht. Man kann nicht getrennt am Abendmahl teilnehmen. Mit seinem Blut hat Jesus einen Bund geschaffen. Dieser Bund verbindet Juden und Heiden. Dieser Bund hat einen tiefen geistlichen Charakter. Durch diesen neuen Bund werden Menschen ganz unterschiedlicher Kulturen und Prägungen zusammengestellt. In eine völlig neue Bundesgemeinschaft, in eine göttliche Bundesgemeinschaft. Eine solche Bundesgemeinschaft verbietet es an sich, in Lagern sich aufzuteilen. Das ist ein Widerspruch. Dass man in einem neuen Bund ist und dann doch wieder unterschiedliche Lager in diesem Bund hat. Man kann also beim Abendmahl nicht den einen Leib Jesu feiern und gleichzeitig im Streit mit seinen Glaubensgeschwistern sein. Oder noch schlimmer, man kann nicht am Abendmahl den Leib Jesu, die Versöhnung feiern und selbst unversöhnlich sein. Das ist ein Widerspruch an sich. Und das meint Paulus hier mit unwürdiger Weise, das Abendmahl nehmen, das Blut des Herrn trinken und den Becher und das Brot des Herrn nehmen. Und das ist für Paulus jetzt nicht nur eine unschöne Haltung, wo er sagt, Leute, das passt nicht, sondern Paulus sagt, dadurch macht ihr euch schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Die andere unwürdige Haltung, die Paulus hier anspricht, ist eine rücksichtslose, egoistische Haltung in der Gemeinde. Das Herrenmahl, so die Bezeichnung damals, wurde ja als Gemeinschaftsmahl gefeiert, verbunden mit einem gemeinsamen Abendessen. Und man kann sich das so vorstellen, es war so ein Bring-and-Share-Abendessen. Jeder hat was mitgebracht, großer Tisch, und da haben wir sich dann hingesetzt und zusammen Abend gegessen und dieses Abendessen ging dann letztlich in die Mahlfeier über. Und dabei gab es jetzt noch eine Gruppenbildung, aber einer ganz anderen Art, nämlich da waren die Reichen und die Armen. Die Armen mussten vielleicht länger arbeiten, kamen später dazu oder manche Arme konnten nichts mitbringen, weil sie einfach nichts hatten. Die Reichen, die waren früher da, weil sie schon länger frei hatten oder gar nicht arbeiten mussten. Und die haben natürlich reichlich Essen mitgebracht, Wein und köstliche Speisen. Und jetzt gab es in Korinth diese Unart, dass die Reichen nicht warten konnten, bis alle da waren. Die haben dann schon mal angefangen zu essen, bevor die Armen dazu kamen. Und dann kam es vor, schreibt Paulus, dass manche schon einen sitzen hatten, bis es dann letztlich richtig losging. Und was noch eine Unart war, jeder hat das gegessen, was er mitgebracht hat. Und die, die nichts mitgebracht hatten, konnten auch nichts essen. Eigentlich für eine Gemeinde untragbar, so ein Zustand. Und vor allem, es ist ein eklatanter Widerspruch zum Abendmahl. Da, wo Jesus seinen Leib gibt, wo Jesus sein Blut gibt, dass andere dann für sich nur alleine essen, ihre mitgebrachten Sachen. Paulus kritisiert hier also eine zutiefst egoistische und rücksichtslose Haltung beim Abendmahl. Und diese Haltung hat sich vermutlich auch in anderen Bereichen des Gemeindelebens gezeigt. Und wir können es jetzt wirklich mal, wir müssen es nicht auf dieses gemeinsame Essen reduzieren, weil wir feiern so nicht Abendmahl. Aber wir können mal überlegen, wo gibt's das bei mir, bei uns, wo Egoismus und Rücksichtslosigkeit in der Gemeinde auftreten. Eine Haltung, die nicht zum Abendmahl passt. Wenn es einem nur noch um die eigenen Bedürfnisse geht, in der Gemeinde, im Gottesdienst, dann wird in unwürdiger Weise auch das Abendmahl gefeiert. Und daher ermahnt Paulus, dass sich jede und jeder selbst prüft, bevor er am Abendmahl teilnimmt. Dass man sich fragt, wie ist eigentlich meine Haltung zur Gemeinde? Wie ist meine Haltung meinen Glaubensgeschwistern gegenüber, mit denen wir hier so zusammensitzen? Wie sehe ich die Leute im Gottesdienst, mit denen ich dann hier nach vorne gehe und gemeinsam das Abendmahl nehme? Habe ich Vorbehalte gegen einige? Fühle ich mich einem Lager zugehörig? Grenze ich mich ab von einem anderen Lager? Stehe ich im Konflikt mit einzelnen Gruppen oder mit einzelnen Menschen in der Gemeinde? Habe ich belastende Beziehungen nicht geklärt? Bin ich mit jemandem nicht versöhnt? Habe ich ein unversöhntes Herz? Und im Blick auf das Ganze der Gemeinde könnte man fragen, um was geht es mir eigentlich im Gottesdienst? Um was geht es mir in der Gemeinde? Bevor wir am Abendmahl teilnehmen, schreibt Paulus, sollten wir uns also selbst prüfen. Und das sind sehr ernste Worte, dass Paulus sagt, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst überprüfen. Erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Bei diesem Essen und Trinken geht es um den Leib des Herrn. Wer das nicht beachtet, spricht sich beim Essen und Trinken selbst das Urteil. Und das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar schon gestorben. Würden wir uns selbst richtig prüfen, dann müsste der Herr nicht über uns richten. Sein Urteil dient dazu, uns zurechtzuweisen. Damit verhindert er, dass wir zusammen mit dieser Welt endgültig verurteilt werden. Das sind krasse Worte, die Paulus hier sagt. Und es hat also ernste Konsequenzen, sagt Paulus, in welcher Haltung wir am Abendmahl teilnehmen. Und weil das so ist, weil das nicht zum Spaßen ist und weil das Gott sehr ernst ist, hat Gott uns auch eine Offenbarung für unsere Gemeinde gegeben. Broderick John Daivo hat die prophetische Gabe und er hatte vorletzte Nacht eine Offenbarung, einen Traum und hat mir das geschickt. Und das ist ein Wort in diese Situation, in das Abendmahl. Und er hat sich angeboten, das selbst zu sagen. Und ich danke dir, Dankeschön, dass du ein Ohr hast für Gott und dass du uns das weitergeben möchtest.
Halleluja. On Friday evening, I came from my working place. I'm very tired.
Dann kam ich von meiner Arbeit und ich war sehr müde.
And I could not be able to come to the prayer meeting.
Und ich bin hier auch nicht zum Gebetsabend gegangen.
So at 7 o'clock I went to bed and sleep.
Bitte, sorry.
At 7 o'clock I went to the bed. At 8 o'clock I went to bed and sleep.
Okay, 8 Uhr habe ich mich dann ins Bett gelegt, um zu schlafen.
Because I was very tired.
Weil ich sehr müde war.
In the night, the Lord woke me up.
Und nachts hat Gott mich aufgeweckt.
Then I said, Lord, you know, tomorrow is Saturday. I have to sleep long.
Gott, du weißt, morgen ist Samstag und da müsste ich eigentlich lange schlafen mal.
The Lord said, wake up.
Und Gott hat gesagt, wach auf, steh auf.
Then I went to the living room and sit down. Lord, what do you want to tell me?
Und dann bin ich ins Wohnzimmer und habe gesagt, Herr, was willst du mir sagen?
Then I opened my Bible, I read Mark chapter 1 to chapter 4.
Und dann habe ich meine Bibel geöffnet und gelesen Markus 1
chapter 1 to chapter 4. Four
verses. Also die vier Kapitel 1 bis 4.
Then I asked God, what did you want to tell me now?
Dann habe ich Gott gefragt, was willst du mir sagen?
I've read it. What did you want me to understand?
Ich habe es gelesen. Was möchtest du, dass ich verstehen soll?
Then I sit down in the presence of the Lord.
Und dann habe ich mich in die Gegenwart Gottes gesetzt und
suddenly I went to a deep sleep.
Und dann bin ich in einen tiefen Schlaf gefallen.
And the Lord took me to 7 visions.
Und Gott hat mich an 7 verschiedene Orte geführt.
And revealed this church to me.
Und hat mir eine Offenbarung über diese Gemeinde gegeben.
The church was celebrating Holy Communion.
Und die Gemeinde hat Abendmahl gefeiert.
1 Corinthians 11, 28 to 30.
Nach 1. Korinther 11,
28 to 30. That was
20 bis 30, das sind hier die Verse.
The Lord said, there are some people in this church who is full of spirit of unforgiving, fornication and adultery.
Das sind Leute in dieser Gemeinde, deren Herz ist, deren Geist ist voll mit Unvergebenheit und
fornication, adultery, sleeping with women.
Ach so, mit Ehebruch und
who is not their wives.
Und betrügen ihre Frauen.
As they were taking Holy Communion,
und so, und sie kommen und nehmen Abendmahl.
Those people without unforgiving spirit have spot on their body.
Und die mit Unvergebenheit, die haben Punkte auf ihrem Körper.
People were lining up taking the Holy Communion.
Und die Leute standen in der Reihe um heilig um Abendmahl.
Those who have spot sin on their body take the Holy Communion and they disappear immediately.
Und da waren Leute, die hatten Punkte auf ihrem Körper und haben Abendmahl genommen und die sind dann plötzlich verschwunden in diesem Traum.
The other people take they went to the right hand. But those who have spot sin in their body take the Holy Communion and they disappear immediately.
Andere, die sind zur rechten Seite gegangen nach dem Abendmahl, aber die, die so Punkte, so Zeichen hatten von der Sünde, die sind verschwunden.
There are some visions, but the Lord did not say that I should tell you.
Es gibt Visionen, von denen Gott sagt, dass ich sie nicht sagen soll.
Check yourself today.
Aber hier sagt er, prüft euch selber heute.
Do not say it's Apfelsaft or wine. Oh, it doesn't matter.
Denk nicht, dass das nur Apfelsaft oder Wein oder irgendwas ist. Es ist egal.
If you are living in sin, don't take it.
Wenn du in Sünde lebst, dann nimm es nicht.
And don't gamble with God. It's not a lotto.
Und spiel nicht mit Gott. Das ist kein Lotto.
Amos chapter 3 verse 7 says, God will not do nothing without revealing it to his prophet.
Amos sagt, Gott wird nichts machen, ohne dass er vorher seinem Propheten offenbart.
And if God reveals a vision, he's ready to take action.
Und wenn Gott eine Offenbarung zeigt, dann ist er auch bereit, in Aktion zu treten.
God still loves you. You can still kneel down and confess your sin, or you come to the pastor and confess your sin. The Lord will forgive you.
Gott liebt dich immer noch. Du kannst immer noch dich niederknien und um Sündenvergebung bitten und zu Gott kommen. Er vergibt dir gerne.
But don't gamble.
Aber spiel nicht mit Gott.
If you said it doesn't matter and you take it, it's your own consequence.
Wenn du sagst, es ist egal und du nimmst es Abendmahl, trägst du die Konsequenzen.
And if you like, you take it.
Und wenn du es gerne nehmen möchtest.
If you like, you said it doesn't matter.
Und wenn du sagst, es ist egal.
That is your problem.
Das ist dein Problem.
May God bless you.
Gott segne dich.
Gott liebt Sünder und hasst die Sünde. Die Frage ist, wer ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Das Abendmahl ist ein Mahl für Sünder. Jesus hat oft mit Sündern zusammengegessen. Das ist symptomatisch, das ist zeichenhaft. Und beim ersten Abendmahl saß Jesus mit Sündern am Tisch. Da war der Petrus, der sich überhebt über andere. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Andere stritten darüber, wer der Größte ist beim Abendmahl. Judas saß mit seinen bösen Plänen noch am Tisch. Und mit diesen Leuten hat Jesus Abendmahl gefeiert, mit Sündern. Das Abendmahl ist ein Mahl für Sünder, weil Jesus sein Leib, sein Leben, sein Blut für Sünder geopfert hat. Und beim Abendmahl nehmen wir dieses Sühneopfer für uns in Anspruch. Und indem wir Brot und Wein nehmen und essen, erkennen wir uns als Sünder und bekennen uns als Sünder und sagen, ich bin Sünder, ich habe es nötig, ich brauche das. Danke, Jesus, dass du dich für mich gegeben hast. Und das ist die würdige Haltung beim Abendmahl. Unwürdig dagegen ist Unversöhnlichkeit, Abgrenzung, negative Einstellungen, egoistisches, rücksichtsloses Verhalten und, wie wir es gerade eben gehört haben, Unversöhnlichkeit und ein Leben in Sünde. Das heißt, Dinge nicht als Sünde anerkennen, die Sünde sind, zu sagen, nee, das ist keine Sünde. Daher sollen wir unsere Haltung überprüfen, bevor wir am Abendmahl teilnehmen. Wenn wir aber unser Verhalten erkennen und bekennen, dann sind wir willkommen beim Abendmahl. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit und da haben wir jetzt 3 Lieder Zeit, wo man sich selbst nochmal prüfen kann und sich vielleicht sogar versöhnen kann, wenn es möglich ist. Und damit wollen wir uns auf die Mitte ausrichten, so wie es Paulus gesagt hat. Christus ist die Mitte. Und das wollen wir auch gleich mit dem ersten Lied tun im Lobpreis, nämlich Mittelpunkt. Sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Amen.